Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Der frühere Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, zur Kreditwürdigkeit des Medienunternehmers Leo Kirch 2002 in Bloomberg TV.
Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
17 Jahre lang hat diese Äußerung die Deutsche Bank verfolgt, mit gravierenden Folgen, unter anderem mit einem 925 Millionen Vergleich mit den Kircherben. Heute nun hat der Bundesgerichtshof einen endgültigen Schlussstrich unter die Causa gezogen. Wir berichten in dieser Sendung. Zunächst aber zur Nachricht des heutigen Morgens. Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler haben sich auf einen Fusionspakt verständigt. Es entstünde der viertgrößte Autokonzern der Welt. Bevor wir das analysieren, zunächst der Blick aus Frankreich. Wie fallen da die Reaktionen auf den Plan von Fiat, Chrysler und Peugeot aus? Unser Korrespondent Martin Bohne aus Paris.
Das Wohl der heimischen Autoindustrie, das gehört in Frankreich zur Staatsräson. Und so kann man davon ausgehen, dass die Regierung von den Fusionsplänen nicht überrascht wurde. Zumal der französische Staat über eine Förderbank 12% der Anteile bei PSA hält. Die offiziellen Reaktionen sind denn auch sehr wohlwollend. Die für Umwelt und Verkehr zuständige Ministerin Elisabeth Born verwies am Morgen auf die Vorteile des Zusammengehens von PSA mit Fiat Chrysler.
L'idée c'est de constituer un très grand groupe.
Das Ziel ist ja die Bildung einer sehr großen Herstellergruppe. Und das ist eine Antwort auf die großen Herausforderungen, der sich die Autoindustrie gegenüber sieht. Zugleich die digitale Revolution und die Energiewende bewältigen. Und um die sauberen Autos von morgen zu bauen, sind immense Investitionen notwendig. Und die Fusion wird alle notwendigen Mittel dafür schaffen. Die Umweltministerin zählt dabei darauf, dass PSA seine erfolgreiche Umstellung auf klimafreundliche Fahrzeuge im neuen Verbund fortsetzt und insbesondere das Engagement für eine europäische Batteriezellenproduktion. Und natürlich geht es Elisabeth Born auch darum, dass die Standorte und die Arbeitsplätze in Frankreich erhalten werden.
On est attaché en tout cas à ce que l'emploi soit maintenu en France, que les sites industriels soient maintenus.
PSA mit den Marken Peugeot und Citroën hat in Frankreich rund 50.000 Beschäftigte und mehr als ein Dutzend Standorte. Die Gewerkschaften sehen den Schulterschluss mit Fiat Chrysler auch eher positiv. Patrick Michel von Force Ouvrière freut sich, dass PSA damit Zugang zum amerikanischen Markt bekommt und vor allem, dass der neue Branchengigant dann auch in der Lage sein werde, den Chinesen bei den E-Autos Paroli zu bieten. Wichtig ist dem Gewerkschafter, dass PSA-Chef Carlos Tavares in der neuen Struktur das Sagen hat. Der habe es geschafft, PSA durch ein straffes Effizienzprogramm aus der Krise zu führen und wieder rentabel zu machen. Und Patrick Michel fürchtet auch keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, auch nicht bei der deutschen PSA-Tochter Opel. Bei der Übernahme von Opel und Vauxhall im Jahre 2017 hat Patrick Tavares bewiesen, dass von einer Fusion beide Seiten profitieren können. Alle Marken konnten seitdem ihre Verkaufszahlen steigern und das wirkte sich am Ende auch vorteilhaft für die Beschäftigung in Europa und Frankreich aus. Nicht ganz so optimistisch ist Jean-Pierre Mercier von der linken Gewerkschaft CGT. Für die Aktionäre ist das mit Sicherheit eine gute Nachricht. Da wird es große Synergien und Einsparungen geben. Aber wer Zusammenschluss sagt, der sagt auch Streichung von Arbeitsplätzen. PSA und Fiat Chrysler haben in ihrer gemeinsamen Erklärung am Morgen Einsparungen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro durch den Zusammenschluss in Aussicht gestellt. Eine Schließung von Standorten sei aber nicht vorgesehen.
Martin Bohne aus Paris. Und wir nehmen die französische Sicht auf die geplante Fusion von Peugeot und Fiat Chrysler mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Samir Ibrahim begrüße. Herr Ibrahim, wie kommen die Fusionsabsichten an den Börsen an?
Na, inzwischen ganz unterschiedlich. Gestern mit den ersten Meldungen, da konnten beide Konzerne ja noch kräftige Kurssteigerungen verbuchen. Heute ist das etwas differenzierter. Fiat Chrysler legen mehr als 8% zu. Die Aktien von Peugeot SA dagegen, die verlieren mehr als 13%. Also man sieht hier ganz klar den italienischen Autobauer als großen Nutznießer dieser Fusion.
Dann wollen wir das Thema vertiefen, vor allem mit Blick auf die deutschen Autobauer. Wie wären die denn betroffen von einem solchen Zusammenschluss?
Ja, dazu hatte ich vorhin Gelegenheit, mit einem der renommiertesten Kenner der Branche zu sprechen, Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, der dann viertgrößte Autokonzern der Welt, eine ungeheure Marktmacht. Jürgen Pieper habe ich gefragt, ob die Deutschen es jetzt mit einem neuen, großen Global Player zu tun bekommen.
Es wird einer von 3-4 Massenherstellern in der Welt sein, die man als erste Liga bezeichnen kann, von der Größe her. Von der Qualität her ist Peugeot immerhin inzwischen auf einem Niveau, was wirklich gut ist. Im Massengeschäft muss man immer dazu sagen. Und das Massengeschäft heißt General Motors, Ford, die Koreaner und jetzt eben Fiat zusammen mit Peugeot, Renault, Nissan dann noch. Dann haben wir die Player, die im Grunde genommen das Massengeschäft ausmachen. Und da wird der Druck von Seiten Peugeot und Fiat stärker werden, keine Frage. Aber die deutschen Hersteller, die klassischen deutschen Hersteller sind schon weitgehend außen vor, weil sie sich einfach in anderen Kategorien, in anderen Preiskategorien befinden.
Ja, wir haben ja drei ganz große jetzt in der Tat Massenhersteller. Da gehören jetzt nun BMW und Daimler nicht zwingend mit dazu. Also für Kleinwagen sind die nicht wahnsinnig bekannt, aber Volkswagen ja doch. Also die sind ja in dem gleichen Segment unterwegs, auch unterwegs, wie eben auch Peugeot.
Das trifft also für die Marken Skoda, Seat auf jeden Fall zu. Volkswagen selbst bewegt sich ja, wenn man Preisanalysen studiert, schon so auf halbem Wege zu einer Premium-Marke. Das heißt, sie haben ungefähr 10% höhere Preise, als das den Durchschnittspreis entspricht. Und damit ist man nicht in einer anderen Liga, aber man ist schon auch mit der Massenmarke VW ein etwas anderer Hersteller als beispielsweise eben Peugeot oder Fiat. Und man kann sagen, wenn man sich Wanderungen von Kunden und so weiter anschaut, also den Markt wirklich analysiert, dass der Wettbewerb vor allen Dingen zwischen Peugeot, Fiat, Renault, Ford, Opel ausgetragen wird und die Marken Audi, BMW, Mercedes sowieso ein anderer Markt eigentlich sind und auch VW sich sozusagen zwischen diesen beiden Märkten befindet.
Sie haben gerade schon eine Marke angesprochen, die jetzt ja natürlich bei dieser Fusion ein Stück weit aus deutscher Sicht wirklich im Fokus steht, nämlich Opel. Was kann diese Fusion für diese Marke bedeuten? Gerade erst von PSA übernommen.
Ja, im Grunde ist Opel so weit saniert, dass sie ja vernünftige Zahlen erwirtschaften, dass sie gesund geschrumpft sind sozusagen. Und jetzt steht eigentlich die Aufgabe vor Opel, dass man mit neuen Produkten versucht, auch am Markt, was Marktanteile betrifft, erfolgreich zu sein. Das steht bisher noch aus. Aber ich denke, dass man sich nach dieser Sanierung, die schon heftig war, eher sogar in ruhigerem Fahrwasser befindet, dass man auch seitens Peugeot jetzt ganz klar sich 1-2 Jahre sehr stark mit Fiat Chrysler beschäftigen wird und Opel im Wesentlichen tatsächlich in Ruhe gelassen wird. Sanierung ist gelaufen und Produkte kommen jetzt und es besteht eigentlich überhaupt kein vernünftiger Grund, warum man Opel jetzt seitens Peugeot weiter unter Druck setzen sollte. Wofür sollte das gut sein? Man will ja, dass Opel im Prinzip erfolgreich ist und gute Zahlen abliefert und das widerspricht der These, dass Opel jetzt irgendwie zusätzlich unter Druck gesetzt wird.
Also größere Sicherheit für Arbeitsplätze, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die IG Metall hat sich ja schon geäußert, pocht auf den Tarifvertrag, der dann gibt bis 2023, also keine betriebsbedingten Kündigungen. Aber was ist mit den Standorten?
Ja, die Standorte bei Opel, würde ich sagen, da besteht keine zusätzliche Gefahr. Man wird sich seitens Peugeot jetzt die Fiat-Chrysler-Standorte genau anschauen. Davon sind sicherlich etliche nicht rentabel und sehen nicht besonders gut aus. Und das Gute für Opel ist, die Fusion mit Fiat Chrysler kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die eigene Sanierung durch ist. Wenn das Ganze vor 2 Jahren passiert wäre, dann hätte ich Risiken gesehen. Jetzt sehe ich die eigentlich nicht mehr, weil die Opel-Standorte jetzt aus Sicht auch des Managements von Peugeot als weitgehend gesund angesehen werden.
Also einschätzende Worte, Optimismus auch in Sachen Opel bei Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, wir berichten gleich noch über die neue Zinssenkung der US-Notenbank. Vielleicht an dieser Stelle schon der Blick auf die Marktreaktion.
Die Erwartungen in Sachen Zinserhöhung erfüllt an den New Yorker Börsen. Daher zunächst auch kaum Reaktionen. Die Aussagen von Fed-Chef Powell zur Zinspause, da herrschte etwas Enttäuschung. Aber die Fed steht ja auch bereit, falls die Wirtschaft schwächelt. Am Ende des Tages der Dow also rund 0,5% im Plus. Diese sehr gute Stimmung kann man am deutschen Aktienmarkt nicht mitnehmen. Der DAX aktuell bei 12.908 Punkten, damit unverändert. Man zweifelt hier so ein bisschen wieder daran, dass der Handelsstreit USA-China mittelfristig gelöst werden kann. Es gibt aus den Reihen der chinesischen Unterhändler wohl die Aussage, dass mit Trump ein solcher Deal eher unwahrscheinlich ist.
Im DAX heute besonders beliebt Bayer. Warum?
Ja, da geht es wieder mal um die Klagen in den USA, diesmal positiv. Hier geht ein Experte für Vergleichsverhandlungen davon aus, dass Bayer mit einem blauen Auge davonkommen wird, wenn man das bei diesen Millionenzahlungen so sagen darf, trotz der gestiegenen Zahl der Klagen, die ja gestern bekannt gegeben wurde. Und zusammen mit den sehr guten Unternehmenszahlen von gestern, da sorgt das für ein Kursplus von 3,5%, ist damit auch Spitzenreiter im DAX.
Unternehmenszahlen ist das Stichwort. Zalando hat heute auch Zahlen vorgelegt, der Online-Händler. Wie kamen die an?
Ja, nicht so gut. Die Aktie verliert mehr als 8%. Dabei sind die Zahlen eigentlich ganz ordentlich gewesen. Das hat allerdings im Vorfeld schon recht hohe Erwartungen an den Jahresausblick geweckt. Der wurde einfach nur bestätigt und das sorgt hier für Enttäuschung.
Delivery Hero liefert das Essen immer schneller aus und immer mehr auch. Also neue Geschäftszahlen auch hier.
Ja, auch die besser ausgefallen als erwartet. Das Unternehmen, das blickt denn auch optimistisch in die Zukunft. Es gibt auch Lob von den Analysten. Die Aktie aber in diesem Fall 3% im Minus. Trotz aller Erfolge schreibt man nach wie vor rote Zahlen.
Zum Schluss noch Euro, deutsche Anleihen, der Goldpreis, vielleicht auch einmal in Euro heute?
Ja, der Euro, der liegt zu auf 1,1152 $. Damit kann man umrechnen den Goldpreis bei 1.506,31 $. Macht dann 1.348,56 €. Hier Feinunze und die Umlaufrendite, die sinkt auf ein Minus von 0,4%.
Danke auch fürs Rechnen, Samir Ibrahim in Frankfurt. Gestern Abend waren alle Augen auf US-Notenbankchef Jerome Powell gerichtet. Wird er die Zinsen in den USA erneut senken? Er hat es getan. Kritiker fürchten, der Notenbankchef würde sein Pulver zu früh verschießen. Falls es wirklich zu einer Wirtschaftskrise kommt, könne er nur noch begrenzt gegensteuern. Andere hingegen glauben, Powell sei US-Präsident Donald Trump damit entgegengekommen. Denn eigentlich geht es der US-Wirtschaft gut. Fast 2% stieg das Bruttoinlandsprodukt in den USA zwischen Juli und September. Warum also jetzt die neue Zinssenkung? Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, berichtet.
Die insgesamt positiven Vorgaben wollten eigentlich so gar nicht zum eher krisenhaften Gegensteuern einer weiteren Zinssenkung passen. Das Wirtschaftswachstum in den USA hält mittlerweile im 11. Jahr an und blieb im dritten Quartal dieses Jahres mit 1,9% über den Erwartungen. Das ist die großartigste Wirtschaft in der amerikanischen Geschichte, twitterte Donald Trump am Morgen in Erwartung der Sitzung der US-Notenbank. Starke Worte, die Fed-Chef Jerome Powell, leidgeprüft von den Zinssenkungsappellen des Präsidenten, erneut nicht kommentieren wollte. Doch das Signal dürfte dann auch im Oval Office positiv aufgenommen worden sein. Zum dritten Mal in diesem Jahr senkte die Federal Reserve den Leitzins und gab damit erneut ein Signal zur Stützung der verhalten lahmenden Konjunktur. Die neue Zinsspanne liegt jetzt zwischen 1,5 und 1,75%. Das Wachstum hält dank des Konsumverhaltens der amerikanischen Verbraucher an, sagte Jerome Powell vor Journalisten. Der Arbeitsmarkt entwickle sich weiterhin robust und die Inflationsrate bewege sich knapp unter dem 2%-Ziel. Insgesamt also alle Signale relativer Stabilität.
Overall, we continue to see sustained expansion of economic activity, a strong labor market, and inflation near our symmetric 2% objective as most likely.
Doch es bleiben die Risikofaktoren des schwächeren globalen Wachstums, der anhaltenden Handelskonflikte, sinkender Exporte und nachlassender Investitionsbereitschaft.
In contrast, business investment and exports remain weak, and manufacturing output has declined over the past year. Sluggish growth abroad and trade developments have been weighing on those sectors.
Die größten Risikofaktoren machte Jerome Powell nach wie vor in den anhaltenden Handelskonflikten aus und in den Ungewissheiten infolge der Brexit-Irrungen und Wirrungen. Die Fed schätze die Gefahr eines ungeregelten No-Deal-Austritts Großbritanniens aus der EU jedoch bei aller Vorsicht heute deutlich geringer ein als noch vor wenigen Wochen.
It's still quite uncertain what will be the result of the election and what the ultimate result will be, but I would say that the tail risk of a non-negotiated No-Deal Brexit seems to have decreased.
Vorsichtig optimistisch äußerte sich Powell auch mit Blick auf den Handelskonflikt mit China. Das unlängst vereinbarte Teilabkommen, das als sogenannte Phase 1 Mitte November abgeschlossen werden soll, werde die Spannungen zwischen China und den USA reduzieren und die Risiken einer Konfrontation mindern.
It may be that there's been progress there. Toward away from bad outcomes and confrontational outcomes.
Äußerst zurückhaltend äußerte sich der Fed-Chef hinsichtlich weiterer Zinsschritte. Alles deutet nach allgemeiner Lesart auf eine Atempause hin. Sofern sich die Rahmendaten nicht entscheidend veränderten, werde die geldpolitische Haltung der US-Notenbank wahrscheinlich angemessen bleiben, sagte Jerome Powell und betonte dabei das ausschlaggebende Zauberwort, auf das die Märkte stets besonders achten, appropriate, eben angemessen.
We see the current stance of monetary policy as likely to remain appropriate, as long as incoming information about the economy remains broadly consistent with our outlook.
So gesehen ist im Dezember nicht mit einer weiteren, einer vierten Zinssenkung in diesem Jahr zu rechnen.
Thilo Kössler, Deutschlandfunk-Korrespondent in Washington, berichtete über die neue Zinssenkung in den USA. Und wir bleiben dort, wie im Beitrag eben gehört. Mit der Wirtschaft in den USA steht es eigentlich ganz gut, trotz der neuen Zinssenkung. Für einige Unternehmen trifft das ganz besonders zu. Und dazu gehört in vorderster Linie das Online-Netzwerk Facebook. Trotz massiver Kritik, das Unternehmen verdient unerwartet gut. Unser Korrespondent Markus Schuler berichtet aus den USA.
Das Unternehmen aus dem kalifornischen Menlo Park steht nach den Finanzdaten derzeit glänzend da. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass das Netzwerk in den vergangenen 3 Monaten prächtig verdient hat und obendrein noch neue Nutzer dazugewinnen konnte. Der Überschuss kletterte im Jahresvergleich um 19% auf 6,1 Milliarden Dollar. Die Erlöse wuchsen dank der Werbeeinnahmen um 29% auf 17,7 Milliarden Dollar. Und die Zahl der monatlich aktiven Nutzer nahm um 8% auf 2,45 Milliarden zu. Diese Zahlen lagen über den Prognosen der Analysten. Dafür applaudierten die Anleger. Im nachbörslichen Handel zog die Facebook-Aktie rund 3% an. Börse und Analysten bleiben von den zahlreichen Datenskandalen um Facebook, zu dem auch die Dienste WhatsApp und Instagram gehören, offenbar unbeeindruckt. So wurde jetzt bekannt, dass das Unternehmen in Großbritannien eine Strafe wegen des Cambridge Analytica-Skandals über umgerechnet 580.000 Euro akzeptiert hat. Und auch bei der geplanten Digitalwährung Libra, die Facebook im nächsten Jahr starten will, verabschieden sich immer mehr Partner. So haben Visa, Mastercard und PayPal ihren Rückzug angekündigt. Hauptkritikpunkt ist aber, dass das Netzwerk zu wenig gegen die Verbreitung von Propaganda und Hassbotschaften unternimmt.
Markus Schuler berichtete. Und noch ein Internetkonzern aus den USA mit neuen Zahlen, Apple. Und wer gedacht hat, irgendwann muss es doch mal vorbei sein mit dem iPhone-Boom, der wurde in den letzten Stunden eines Besseren belehrt. Apple stellt sich auf ein starkes Weihnachtsgeschäft ein. Katharina Wilhelm.
Ein neues iPad oder ein MacBook unterm Weihnachtsbaum. Darauf hoffen die Apple-Manager. Denn die Prognose für das letzte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft schätzten sie als äußerst optimistisch ein. Für das bis Ende Dezember laufende Quartal sagte das Unternehmen Umsätze von 85,5 bis 89,5 Milliarden Dollar voraus. Das Management setzte auf einen sehr, sehr guten Start des neuen iPhones 11, wie Konzernchef Tim Cook der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Das iPhone ist für den Apfelkonzern aus Cupertino ein Goldesel. Erlöse allein aus dem Verkauf des Smartphones übertrafen mit über 33 Milliarden Dollar die Expertenprognosen. Möglicherweise habe dabei geholfen, dass Apple den Preis etwas nach unten angepasst hatte, vermuten Marktexperten. Interessant für die nächsten Quartalszahlen dürfte sein, wie sich der neue Streamingdienst Apple TV Plus auf das Geschäft auswirkt. Der Streamingdienst startet am 1. November und will Netflix, Amazon und anderen kräftig Konkurrenz machen.
Katharina Wilhelm. 3 ehemalige Vorstandschefs der Deutschen Bank haben heute ihre Hoffnung auf den Bundesgerichtshof gesetzt. Die obersten Strafrichter wollten ihr Urteil im Revisionsverfahren gegen Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen verkünden. Wie das Urteil heute ausfiel, weiß unser Korrespondent in Karlsruhe, Klaus Hempel.
Mit dem Urteil des BGH geht ein Streit zu Ende, der vor fast 20 Jahren begonnen hatte. 2002 gab der damalige Deutsche Bankchef Rolf Breuer dem Fernsehsender Bloomberg ein Interview, in dem er die Kreditwürdigkeit des Medienunternehmers Leo Kirch in Frage stellte.
Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
Wenig später ging der Medienkonzern pleite. Kirch machte die Deutsche Bank dafür verantwortlich und verklagte sie. Nach seinem Tod führten die Erben den Prozess weiter. Am Ende verglichen sie sich mit der Deutschen Bank. Diese zahlte ihnen angeblich mehr als 900 Millionen Euro. Doch der Prozess hatte ein Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hatte den Verdacht, dass Topmanager der Bank während des Gerichtsverfahrens gelogen haben, um zu verhindern, dass ihr Institut Schadenersatz zahlen muss. 2016 kam es zu einem Strafverfahren am Landgericht München I gegen die früheren Deutsche Bankchefs Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen. Der Vorwurf: Prozessbetrug. Doch sie wurden freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Revision beim Bundesgerichtshof ein. Das Landgericht habe Beweise falsch gewürdigt, so Oberstaatsanwalt Andreas Hornig.
Insbesondere halte ich die Würdigung der Einlassung der Angeklagten, die seien zutreffend, und die Würdigung zweier Zeugenaussagen für falsch. Und deshalb habe ich auch beantragt, das Urteil des Landgerichts München aufzuheben.
Doch der BGH bestätigte die Freisprüche. Die Vorinstanz, das Landgericht München I, habe sorgfältig gearbeitet. Dessen Urteil enthalte keine Rechtsfehler oder falschen Begründungen, so der Vorsitzende Richter des ersten Strafsenats Rolf Raum.
Die überwiegend an Detailfragen anknüpfenden Einwände der Staatsanwaltschaft gegen die Beweiswürdigung des Landgerichts dringen nicht durch. Im Ergebnis verbleibt es deshalb bei den Freisprüchen.
Die freigesprochenen Topmanager waren heute nicht in Karlsruhe, dafür einige ihrer Anwälte, etwa Eberhard Kempf, der Josef Ackermann vertreten hatte. Kempf meinte, er sei froh, dass nun ein Schlussstrich gezogen werde.
Keine der Rügen war durchschlagend, sodass das Urteil sehr nachvollziehbar ist. Und damit ist eine lange Prozessgeschichte zu Ende. Immerhin dauerte das 18 Jahre insgesamt und das Strafverfahren auch 10 Jahre.
Mit dem BGH-Urteil sind die Freisprüche rechtskräftig. Und die Pleite des Kirchkonzerns ist juristisch endgültig aufgearbeitet.
Klaus Hempel aus Karlsruhe. Und wir kommen zur Wirtschaftspresse. Bereits gestern war bekannt, dass PSA und Fiat Chrysler über eine mögliche Fusion sprechen, bevor dann heute Morgen die Bestätigung kam. Viele Zeitungen nahmen dies jedoch bereits zum Anlass für einen Kommentar.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Auf den ersten Blick mag das Vorhaben vielleicht sinnvoll erscheinen. Ein amerikanisch-italienisch-französischer Autogigant, der seine Entwicklungen gleich für mehrere Modelle und Marken nutzen kann, kann die Entwicklungskosten stärker umlegen. Doch die Märkte haben sich verändert. Es geht jetzt vor allem darum, wer die überzeugendsten und schnellsten Lösungen liefert, um den Klimawandel zu bremsen und die Wünsche junger Leute erfüllt, für die Autos kein Statussymbol mehr sind. Fiat Chrysler ist bei den Themen Elektrifizierung und Mobilität noch weiter hintendran, als die deutschen Hersteller es lange waren. Die Börsenzeitung argumentiert ähnlich. Mit fast 9 Millionen verkauften Autos im Jahr sind beide Konzerne gemeinsam fast auf Augenhöhe mit VW, Toyota oder Renault, Nissan. Doch bei einigen wesentlichen Herausforderungen, die Autohersteller kooperieren und konsolidieren lassen, stehen die Firmen erst am Anfang. In Bezug auf die Elektromobilität hat Peugeot Citroën wenig und Fiat Chrysler nichts zu bieten. Während der nötigen, wohl langwierigen Integration dürfte der Rückstand auf die Rivalen weiter wachsen. Bei genauer Betrachtung ist der neue Gigant nur ein Scheinriese. Das Darmstädter Echo macht sich allerdings Sorgen. Für Opel wäre diese automobile Vernunft-Ehe, die beide zum Überleben benötigen, eher schwierig. Denn damit verlieren die Rüsselsheimer an Gewicht und dürften aufgrund hoher Überkapazitäten in Italien noch erpressbarer werden. Keine besonders schöne Perspektive.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zur Börse und zu den wichtigsten Themen aus der Wirtschaft dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meiner Kollegin Silke Hane am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meier am Mikrofon. Darin eine Reportage: In Baden-Württemberg werden Flüchtlinge zu Lokführern ausgebildet.